SWR 2 Forum.
Das Forum heute mit dem Thema unerwünschtes Gefühl ist Wut für etwas gut. Im Studio ist Gregor Papsch, seien Sie willkommen. Wir sprechen heute über Gefühle. Wut ist kein schönes Gefühl, aber wir alle haben sie oder haben sie schon erlebt oder spüren sie in dieser Pandemie immer stärker. Wir sind wütend darüber, dass wir unser Leben nicht leben können, wie wir das gerne wollten. Über geschlossene Schulen, Politikchaos, Reiseverbote, fehlende Impfstoffe und Impfdrängler. Wie damit umgehen? Kühlen Kopf bewahren, Querdenker-Demos oder Augen zu und durch, die Wut runterschlucken, denn wer wütend ist, wird nun mal schief angeguckt. Wut ist unerwünscht, aber wohin dann mit ihr? Sie wegdrücken? Geht das auf Dauer? Und wer weiß, vielleicht ist Wut nicht nur destruktiv, sondern auch für etwas gut. Das alles fragen wir in dieser Sendung. Mit dabei Friederike von Aderkas. Sie ist Systemcoachin und gibt Seminare zum Umgang mit Wutgefühlen. Sie hat ein Buch darüber geschrieben. Wutkraft ist der Titel. Sie wird uns gleich davon erzählen. Professor Dr. Heinz Bude ist uns zugeschaltet, Soziologie-Professor an der Universität Kassel. Und ich begrüße Dr. Ute Frevert, Historikerin und Professorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung dort in Berlin. Leitet sie den Bereich Geschichte der Gefühle. Und über die Macht und Wirkung von Gefühlen in der Geschichte spricht sie auch in ihrem aktuellen Buch. Frau Frevert, Wut ist ein, wenn nicht das Grundgefühl dieses Pandemiejahres. Stimmen Sie zu?
Nein, ich stimme nicht zu, weil Wut, wie Sie schon sagten, Wut ist unerwünscht, ist kein Gefühl, dessen man sich auch selber rühmt. Und es ist auch, finde ich jetzt, für die Stimmungslage, in der sich die Nation, wenn es denn sowas gibt, befindet, eigentlich nicht das Richtige, nicht die richtige Beschreibung. Wir sind enttäuscht, wir sind verärgert, aber so in dem Sinne von rasender Wut mit blutunterlaufenden Augen, also man kann sich vorstellen, wie eine wütende Person wirklich aussieht, erfüllt sind die meisten Bürgerinnen und Bürger eher nicht. Sie sind empört, sie geben ihrer Unzufriedenheit Ausdruck. Aber ehrlich gesagt, unter Wut stelle ich mir schon noch was anderes vor.
Gute Vorlage, können wir gleich drüber reden. Ihr Buch Mächtige Gefühle handelt davon, wie Gefühle im wahrsten Sinne Geschichte schreiben, Geschichte beeinflussen. Hat die Wut oder sagen wir die Empörung, der Ärger, von dem Sie eben gesprochen haben, in der Corona-Pandemie eine andere, eine historische Qualität?
Die ganze Krise hat eine historische Qualität, insoweit wir so etwas als Gesellschaft noch nicht erlebt haben. Und selbst Epidemien des 19. Jahrhunderts sind anders verlaufen und sind auch auf eine andere Gesellschaft getroffen als die heutige. Insofern, ja, es gibt neue Gefühle. Es gibt Gefühle, die sich vor allen Dingen auch an andere Adressaten richten. Was wir jetzt erlebt haben, ist, dass der Hauptadressat unserer Verärgerung nicht am Anfang, also in der ersten Phase der Pandemie vor einem Jahr, aber so spätestens seit dem Spätherbst, sich immer stärker an das politische Personal adressiert hat, die es verbotschen, die falschen Entscheidungen angeblich treffen, die, wenn sie Entscheidungen treffen, zu viele treffen, die wir uns alle gar nicht merken können und, und. Also die eindeutige Lancierung von unangenehmen und auch nicht einverstandenen Gefühlen an die Regierung, das ist schon etwas Besonderes.
Frau von Aderkas, welche Erfahrungen machen Sie seit einem Jahr? Welche Rolle spielt die Wut in der Pandemie?
Ich habe den Eindruck, dass die Wut in der Pandemie für uns noch mal stärker der Hinweisgeber dahingehend ist, was für uns nicht stimmt. Und mit dem Blick, wie ich auf die Wut schaue, ist tatsächlich die Interpretation, die stattfindet, wenn ich eine Situation beobachte oder eine Aussage höre, die interpretiere ich mit, das stimmt für mich nicht. Und an der Stelle würde ich sagen, spielt es im Pandemiejahr schon noch eine größere Rolle, weil uns mehrere Dinge plötzlich auffallen, die für uns nicht stimmen. Und wo uns die Wut ein Ratgeber dahingehend ist, zu lenken, wo es vielleicht braucht, dass ich mich hinstelle, dass ich mich positioniere, dass ich meine Meinung vertrete, dass ich sie äußere und zeige, dass ich mir meine eigenen Grenzen bewusst werde. Und aus der Sicht schaue ich auf das Pandemiejahr mit, ja, die Wut hat einen anderen Stellenwert bekommen, weil mehr vom Außen plötzlich auf mich zukommt oder ich vielleicht den Eindruck habe, dass mehr aus dem Außen auf mich zukommt, was ich vielleicht nicht so beeinflussen kann und wo ich mich vielleicht auch ohnmächtig fühle. Und deswegen stellt sich mir auch stark die Frage, ob wirklich Wut das Hauptgefühl in der Pandemie ist oder ob es nicht eher die Angst ist.
Sie geben Wutseminare bzw. sogenannte Wutkraftseminare. Nun hat Wut ja viele Gesichter. Es gibt sie laut und aggressiv, aber auch leise und nach innen gewandt. Welche Menschen kommen in Ihre Seminare? Sind das eher die Lauten, die sich zügeln wollen oder die, die sich vielleicht schlecht fühlen, weil sie mit ihrer Wut nicht umgehen können, weil sie sie vielleicht nicht rauslassen können?
Der größere Prozentteil ist auf jeden Fall sind Menschen, die keinen Zugang zu ihrer Wut haben oder die sagen, ich kenne meine Wut überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was das heißt, wütend zu sein. Und die auf der Suche danach sind, herauszufinden, wobei kann mir denn meine Wut dienen? Oder vorgeschaltet noch, warum habe ich mir meine Wut eigentlich verboten? Und da gehen wir dann gemeinsam auf Forschungsreise. Was ist denn auch die Prägung oder das Bild, was wir auf die Wut projizieren? Und gibt es eine Möglichkeit, einen neuen Blickwinkel auf die Wut zu bekommen? Also wo sie mir dient, dass ich mich abgrenzen kann und dass ich mich hinstellen kann, dass ich um mein Ja und um mein Nein weiß und das in Kontakt bringen kann und dadurch auch für Klarheit in meinen Beziehungsräumen sorgen kann. Und es kommen auch die Menschen, die einfach einen sehr hohen Wut-Output haben und sagen, ich habe damit schon Beziehungen zerstört, ich habe damit schon Dinge kaputt gemacht und ich möchte einfach lernen, wie kann ich sie konstruktiv in meinen Beziehungen nutzen.
Herr Bude, Wut, das kann man sicher sagen, ist zum Dauerbegleiter in dieser Pandemie geworden. Sie zeigt sich in lauten Querdenker-Demos, in der Zunahme häuslicher Gewalt oder auch in Form von unterdrückter Wut, die psychisch krank macht oder machen kann. Macht Ihnen das Sorgen? Wird das unsere Gesellschaft auf Dauer verändern?
Naja, ich stimme eigentlich Frau Frevert und Frau Adakas auch zu. Also irgendwie, das ist nicht die Formel für den Augenblick. Allerdings, es gibt so Wutepisoden und es gibt auch einen Diskurs über unsere Gesellschaft, der über Wut gefahren wird. Da gibt es ja diesen schönen Begriff der Wutbürger, den der Kopjewait seinerzeit in Bezugnahme auf Stuttgart 21 aufgebracht hat. Und das ist eine interessante Beobachtung, dass die Wütenden, wenn über sie die Rede ist, eher Privilegierte sind. Gar nicht so sehr die Unterklasse, diejenige, die sich wütend auftürmen und sagen, hier ist eine Ungerechtigkeit in der Gesellschaft und sich kollektiv zusammenschließen. Es gibt ein berühmtes Buch von Barrington Moore darüber, wie Ungerechtigkeiten wütende Massen hervorbringen. Der hat das bezogen auf die Französische Revolution. Also es gibt so etwas wie kollektive Wut, die durchaus im Nachhinein was Konstruktives hatte. Im Augenblick ist es eher, ein Begriff, der einen leicht denunziatorischen Ton hat, über die, die wütend sind, also die nicht gesammelt sind, die nicht abgewogen arbeiten. Also wenn Sie so wollen, diejenigen, die Angela Merkel den Job schwer machen.
Italien, Großbritannien, Österreich, die Niederlande, viele Länder öffnen gerade auf Teufel komm raus. Deutschland bleibt weitgehend dicht. Viele halten die Einschränkung von Freiheitsrechten für Willkürpolitik. Ist denn die Wut vieler Menschen für Sie nachvollziehbar?
Für mich ja, im Augenblick haben wir in der Tat, wir haben zwei große Probleme. Wir haben ja verschiedene Phasen der Pandemie. Wir haben jetzt natürlich eine neue Situation nach dem Bewusstwerden der Tatsache, dass wir zu wenig Impfstoff haben. Das hat ein riesiges Problem für die deutsche Gesellschaft geschaffen. Und der Autoritätsverlust der Exekutive hat ja genau damit zu tun, dass viele Leute sich im Grunde hinters Licht geführt fühlen und auch den Eindruck haben, dass die Europäische Union im Fall einer wirklichen Herausforderung, einer augenblicklichen Herausforderung, nicht die günstigste Form ist, wie man Probleme lösen kann. Übrigens anders als 2008/2009, als die Regierungschefs die Sache in die Hand genommen haben und nicht, dass der EU überlassen worden ist. Und ich würde auch sagen, also der zypriotischen Kollegin die Aushandlung zu überlassen, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte das an der Stelle von der Leyen lieber selber in die Hand genommen. Und das ist so ein bisschen, wo, glaube ich, viele Leute sagen, wenn wir hier nicht hinters Licht geführt, dann wird wieder gesagt, es ist Impfstoff zur Verfügung, wenn denn die Lieferungen da sind, und dann tauchen irgendwelche Lieferungen in Italien auf, die da gehortet werden, und dann denkt man, ist da die Mafia im Spiel? Also irgendwie, man das Publikum glaubt, irgendwas stimmt hier nicht. Und das ist bezogen auf den Impfstoff und auf die Frage, das ist ja nun wirklich ein effektiver Weg, um auf die Pandemie herauszukommen. Also insofern ein gewisses Verständnis habe ich schon.
Schauen wir uns das an. Ausgangssperren, geschlossene Schulen, Pflegekräfte und Ärzte am Limit, allein gelassene Familien, Menschen, die um ihren Job bangen. Es gibt viele Gründe, wütend zu sein auf ein Virus, auf die Politik, auf das Schicksal. Frau Frevert, welche Stimmung machen Sie aus? Sie haben eben gesagt, Wut ist vielleicht nicht das bestimmende Thema. Oder ist es vielleicht so, dass sich die Wut im Laufe dieser Pandemie verändert hat?
Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist eher das anfängliche Gefühl von Solidarität. Diese Stimmung des Zusammenstehens, die ja sehr, sehr stark, sehr prominent war letztes Jahr im März und im April und für die man ja auch belohnt wurde. Also einmal belohnt, ist immer schön, wenn man sich selber auch nicht allzu egoistisch benimmt und damit auch sozusagen seinem eigenen moralischen System etwas näher kommt. Aber es wurde ja auch belohnt dadurch, dass das Ergebnis dieser ersten Pandemie ein positives war und wir in Europa oder auch in der Welt ja sozusagen als die Vorzeige-Pandemisten gehalten, die es unglaublich gut in den Griff kriegten, anders eben als unsere Nachbarländer. Und darauf war man dann natürlich auch ein bisschen stolz. In dieser Zeit habe ich wenig Wut oder überhaupt auch Empörung entdeckt und zumal nicht gegen ein Virus, denn dieses Virus ist ja nicht ein Feind, den man bekämpfen muss, der es also mit Ranküne und Vernichtungswünschen sozusagen auf uns abgesehen hat und alle möglichen Tricks und Ösen findet, um uns unter die Erde zu bringen, sondern das Virus hat keine Intention, es hat keine Moral, es hat aber auch keine Unmoral. Und von daher kann man das nicht sozusagen, kann man auf ein Virus eigentlich auch nicht wütend sein. Und da waren die Leute dann doch rational genug oder auch verständig genug, um dann nicht in solche absurden Zuschreibungen zu verfallen, was nicht ausgeschlossen hat, dass man andere Leute dann dafür verantwortlich gemacht hat, Stichwort den Juden Bill Gates und diese ganzen Verschwörungsgeschichten. Und dahinter sehe ich aber eigentlich auch weniger Wut. Ich sehe auch viel Angst. Das hat Faderkas vorhin, finde ich, sehr zu Recht auch bemerkt, dass sich hinter vielen Unmutsäußerungen eben in der Tat die Angst um das eigene Leben verbirgt, bei manchen stärker. Manche Leute fühlen sich unglaublich stark und nicht verwundbar. Das beobachte ich auch immer wieder. Vor allen Dingen Handwerker scheinen das Virus irgendwie, denen scheint das nicht anhaben zu können, wenn man sie so in der Öffentlichkeit beobachtet, in ihrem Umgang. Aber insgesamt gesehen ist da doch ein Gefühl des Überdrusses entstanden, dass man eigentlich jetzt mit nicht nur Überdruss über die Schwierigkeiten der Impfstoffbesorgung, da habe ich eine etwas leicht andere Haltung als Herr Bude eben. Ich fand das eigentlich sehr gut, dass wir das nicht in einem Impfstoff-Nationalismus gemacht haben und jeder den anderen ausgebootet hat und natürlich dann ein Land wie Deutschland um ein Vielfaches mehr hätte bezahlen können als ein Land wie Polen oder Zypern. Also da war ich eigentlich vom Verfahren her sogar ganz zufrieden mit der EU, vom Ergebnis natürlich dann auch nicht. Aber das kann man auch, also würde ich etwas anders beobachten. Aber es sind eben auch viele andere Anlässe für Unzufriedenheit und für Irritation und eigentlich für diesen Überdruss, dieses Genervtsein. Da nämlich einfach diese Kakophonie von Vorschriften, die alle nicht mehr erklärbar sind. Also warum ich in einen Baumarkt gehen kann, aber nicht in die Schule, das hat mir nie eingeleuchtet. Oder warum Blumenmärkte offen sind, aber Kleidungsgeschäfte dann wieder nicht. Also das ist nicht nur mir, sondern das ist vielen Leuten eben in der Tat ein Buch mit 7 Siegeln geblieben. Und das machte diese Entscheidung nicht unbedingt populär.
Das ist ja das Schwierige bei dem Begriff Wut, nicht? Dass er viele Ableger hat, nicht? Also wir reden von, Sie haben viele davon genannt, Empörung, Ärger, Zorn, manchmal sogar Hass, Überdruss bis hin zur Angst. Was ich ganz interessant finde, die Pandemie hat ja so eine Art neuen Begriff geschaffen, mütend. Nämlich wenn Müdigkeit und Wut zusammenkommen. Herr Bude, trifft es das gegenwärtig so ein bisschen? Vom Überdruss hat Frau Frevert gerade gesprochen. Wie würden Sie den aktuellen Seelenzustand der Nation beschreiben?
Na, ich glaube, wir sind vielleicht gar nicht so weit auseinander. Ich sehe eher die Problematik der Ohnmacht angesichts des Verlustes von kollektiver Handlungsfähigkeit. Ich glaube, viele Leute haben das Gefühl, es gibt keine Leute mehr, die die Sache in dem Griff haben, die uns in richtig leiten, die die richtigen Maßnahmen treffen, die Abwägungen vornehmen, die verständlich sind, die rechtfertigungsfähig sind, sondern eher das Empfinden, das wird so von unterschiedlichen Tageskonstellationen abhängig gemacht. Und es ist auch im Grunde unklar, auf welchen basalen Grundfeststellungen die Strategie beruht. Geht es um die Frage der Aufrechterhaltung einer Versorgungsstruktur im Gesundheitssystem? Geht es darum, andere Methoden auszuprobieren, die Bewegung innerhalb der Gesellschaft unter Kontrolle zu halten? Also es gibt eine Reihe von auch unterschiedlichen Parametern, die dafür in Anschlag gebracht werden können. Und das ist ein Empfinden eher von Ohnmacht. Und diese Hintergrundsohnmacht, und wir sprechen ja jetzt ein bisschen auch über diese Aktion da von den Schauspielerinnen und Schauspielern, wo man da schon ein bisschen, wenn man sich so ein, zwei Episoden davon angeguckt hat, das war schon ziemlich wütend alles. Und da war schon in dieser ganzen, das war ja nicht Ironie, das war ja Sarkasmus und das war auch bis an den Rand des Zynismus. Also das war schon wutgeladen, die ganze Geschichte. Und ich habe in Kassel, als ich da war, auch mal durch die Stadt gegangen sind, wo da so ein paar Leute da rumgelaufen sind, die zu denen gehören, die sagen, das ist eher so etwas wie eine kleinere Grippe, mit der wir zu tun haben heute. Also wenn man die so sieht und wie sie warten, dass man sie doch anspricht und sie dann sozusagen zum Platzen gespannt sind, das ist schon mit Wut zu kennzeichnen. Und es gibt diese Wutepisoden, nehmen eher zu. Ich glaube nicht, dass es das beherrschende Gefühl ist, aber dass diese Wutepisoden schon zunehmen. Also diese Ungezügeltheit des Ausdruck, der sagt, das muss doch jetzt mal gesagt werden und man kann sich doch nicht von irgendeiner eingebildeten Mehrheit oder Elite oder was auch immer, jedenfalls einer anderen Seite, vorschreiben lassen, dass man das jetzt nicht sagen darf.
Ja. Frau von Adekas, Sie schreiben in Ihrem Buch, wir haben ein schwieriges Verhältnis zur Wut, wir lassen sie nicht zu, wir geben ihr wenig Platz bis gar keinen Platz, aber jetzt begegnet sie dann doch überall, ne? Auf Demos, im Netz, vor allem in den sozialen Medien. Wie passt das eigentlich zusammen?
Also ich finde es wichtig, an der Stelle zu unterscheiden, was ist konstruktive Wut und was ist destruktive Wut. Häufig ist einfach noch die Konnotation von der Wut die destruktive Seite. Also wir sind eher verbunden mit Wut ist zerstörerisch, verletzend, gewaltvoll. Und dass sie auch eine konstruktive Aufgabe hat, das vergessen wir dabei. Beziehungsweise haben wir auch alle nicht gelernt. Viele von uns nicht gelernt. Ich zumindest nicht, wenn ich es mal runterbreche. Und für mich war es richtig wichtig, die Erfahrung zu machen, dass meine Wut auch eine unterstützende Kraft ist, die mich lebendig macht, die mich wach macht. Das heißt, das, was Sie gerade angesprochen haben, wie kommt das, dass die Wut sich gerade so ihren Weg oder Bahn bricht, hat damit zu tun, dass mehr Menschen vielleicht eine höhere Sensibilisierung dafür bei sich finden, was für sie nicht stimmt. Und aus dem Aspekt heraus in den Ausdruck kommen. Und die einen tun es auf konstruktive Art und Weise und die anderen tun es auf destruktive Art und Weise. Und da zu schauen, was braucht es an der Stelle, dass die Wut als Gefühl salonfähig wird und nicht dazu führt, dass ich mich oder mein Gegenüber oder etwas in meiner Umwelt zerstöre, sondern dass ich es nutze, um für mich einzustehen und dafür meine Gedanken zur Verfügung zu stellen. Es hat gar nicht unbedingt zur Folge, dass am Ende ich der Sieger bin, aber dass ich meinen Standpunkt mit zur Verfügung stelle.
Darf ich dazu was sagen? Weil Sie sagen, Frau von Adekas, dass viele Menschen mit ihrer Wut überhaupt nicht erkennen, zulassen und nicht gelernt haben, damit umzugehen. Das fällt mir jetzt sagen aus der zeitgeschichtlichen Perspektive her etwas schwer nachzuvollziehen, weil wir ja in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber letztendlich auch heute mit neuen sozialen Bewegungen wie den Fridays for Future durchaus große Kollektive haben von oft jungen Menschen, aber nicht nur jungen Menschen, und dafür brauchen wir nicht die Stuttgarter Wutbürger, die sehr, sehr empört und sehr mit sehr viel Wut im Bauch damals auf die Straßen gegangen sind oder auch jetzt auf die Straßen gegangen sind und auf Missstände aufmerksam machen. Die machen das nicht cool in Form eines Flugblattes, sondern sie machen das mit Demonstrationen, die selber nochmal performativ diese Wut zum Ausdruck bringen, einholen, aber auch dann noch dadurch auch verstärken, auf jeden Fall an einen Adressaten weiterleiten, sodass zumindest in Form von sozialen kollektiven Protesten diese Wut durchaus zur Geschichte auch dieses Landes, gerade auch seit den 1970er Jahren gehört. Und das Problem ist nur, wenn ich jetzt solche Querdenker-Demonstrationen mir anschaue, von diesen wirklich absolut unakzeptablen und für eine Gesellschaft, denke ich, auch einfach nur negativen, nur destruktiven Internetkommunikationen ganz zu schweigen, dann sind das Wutausbrüche oder Wutepisoden, wie Heinz Bude sie schön nennt, die nicht in der Weise konstruktiv gewendet werden, dass gesagt wird, wir wollen, dass das und das jetzt getan wird. Das sind ja also anders als, sagen wir mal, eine Demonstration gegen Atomkraftwerke in den 1980er Jahren oder die feministische Bewegung, die seit den 70ern auf die Straße gegangen ist und gesagt hat, Schluss mit Vergewaltigung. Wir brauchen ein Gesetz gegen Vergewaltigung in der Ehe. Wir wollen die Abtreibungsregelung kippen und. Also das waren ja sehr klare Forderungen, sehr politische Forderungen, während Querdenker oder auch diese sarkastischen, also aus meiner Sicht unsäglichen Selbstbeweihräucherungen unserer Tatortkommissare, einfach so wie so trotzige Kinder mit dem Fuß aufstampfen und sagen, ich will, dass das jetzt aufhört. Ja, gut gebrüllt, Löwe, aber wie denn bitte? Und konstruktive Vorschläge her. Also ich sehe wenig Konstruktives in dieser Art von Wutäußerung, wie wir sie jetzt in dieser Pandemie haben, im Unterschied zu sozialen Bewegungen, die Wut in der Tat politisch konstruktiv umgewandelt haben.
Frau von Adergas, kann Wut konstruktiv sein oder zeigt sie sich doch immer nur als negatives, als destruktives, als zerstörerisches Gefühl? Das haben wir wenigstens so gelernt, oder?
Ja, also aus meiner Sicht ist das zumindest das, was ich mit der Muttermilch aufgesogen habe, dass es nicht in Ordnung war, Wut auszudrücken und dass mich das eher in Anführungsstrichen in die Isolation gebracht hat, nämlich in das, ja, bring mal dein Böckchen auf die Weide und wenn du dich wieder eingekriegt hast, kannst du zurückkommen. Also nicht, dass ich mit meiner Wut willkommen war und dass, wenn andere Menschen wütend geworden sind, das auch eher so ausgelegt wurde, dass es halt eine Gefahr oder eine Bedrohung bedeutete. Und für mich ist die Stelle, die Frau Frevert eben auch angesprochen hat, also dieser Ausdruck, auf Demonstrationen zu gehen, wie zum Beispiel Fridays for Future, wirklich auch der konstruktive Ausdruck, wo es wirklich darum geht, wie kann ich auch über eine stille Stellungnahme oder einen friedlichen Protest zeigen, was für mich nicht stimmt. Und ich sehe das Bild tatsächlich auch größer. Also ich habe auch unterschiedliche Seelen in meiner Brust zu dieser Aktion mit den Schauspielern. Und gleichzeitig ist es für mich auch eine Möglichkeit von Positionierung und darauf aufmerksam machen, was für die jeweiligen Menschen nicht stimmt. Da können wir jetzt darüber streiten, was der richtige Ausdruck oder der richtige Umgang damit ist. Was ich da drin sehe, ist auch ein Versuch, vielleicht über einen künstlerischen Zugang einen Kanal zu finden, wie das, was mich dazu beschäftigt, auch in der Welt einen Platz finden kann. Und diese Suchbewegung ist, glaube ich, in vielen von uns Menschen momentan da, mit all den unterschiedlichen Sichtweisen, die da auch gerade aufeinanderprallen. Und wie können die wirklich einander inspirieren, wie können wir die gegenseitig auch in Frage stellen und wie können sie schlussendlich dazu führen, dass mehr Verständigung zwischen uns allen stattfindet und unterschiedliche Blickwinkel wahrgenommen ausgesprochen und gesehen werden können. Mhm. Und das, was ja gerade stattfindet, ist, dass da ja auch ein großer Rückfluss stattfindet von Menschen, die das richtig toll finden, die Aktion, andere, die sie unmöglich finden, Dritte, die wieder sagen, kann ich nichts mit anfangen. Also auch da wieder zu sehen, wie unterschiedlich oder wie weit die Bandbreite ist, auch auf diese Aktion zu reagieren.
Höre ich da so ein bisschen raus, mehr Wut wagen, zumindest so ein bisschen ein Plädoyer für einen, wie soll man sagen, wohlwollenderen Umgang mit solchen Gefühlen, Herr Bude?
Ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man ein bisschen Phänomenologie betreibt. Also es gibt so etwas wie den Zorn, der auch manchmal, man sagt, dass es auch einen heiligen Zorn geben könne, wenn etwas Frevelhaftes passiert, was Menschenrechte, was die Herabwürdigung von anderen Personen betrifft. Da kann man wirklich zornig werden und dieser Zorn ist absolut produktiv. Und das ist ein Register, was wir auch in der Interpretation unserer Affekthaushalte als positiv ansehen. Ein zorniger Mensch, der sagen kann, der bezogen auf eine bestimmte Erfahrung, auf eine Situation den Zornausdruck verleiht. Oder auch viele Menschen, die das tun. Und natürlich kann Wut, Frau Fefert hat das zu Recht gesagt, ein Element sozialer Bewegungen sein und war immer auch ein Element sozialer Bewegungen. Das ist eine kollektiv geteilter Affekt, dass die Dinge nicht in Ordnung sind, dass etwas Ungerechtes passiert, was man übrigens auch in der augenblicklichen Situation sagen könnte. Wir haben einen Bereich der Wirtschaft, die sehr gut funktioniert im Augenblick, die geradezu brummt, und wir haben einen Teil der Wirtschaft, dem sozusagen das Wasser abgedreht wird. Und das ist schwer miteinander zu vermitteln. Das kann einen auch irgendwie von denjenigen, die als geopfert werden in der Publikumswirtschaft, als Hotelier oder als jemand, der in der Kunst arbeitet, jemand, der keine angestellte Position in der Kunst und Kultur hat, das kann ich schon verstehen, dass da Menschen sich zusammentun in einem Affekt der Wut und sagen, wir wollen doch jetzt endlich mal, wir, da ist das Wir wichtig, wir wollen doch jetzt mal unseren Punkt machen können, dass wir hier geopfert werden in der Situation. Das kann ich alles verstehen. Das Dritte, und das habe ich manchmal bei den Demonstrationen derer, die ich irgendwie für vernagelt halte, gesehen, das ist Hass. Und Hass ist nochmal etwas anderes. Bei der Wut, das kennen Sie auch individuell, kann es Ihnen passieren, dass Sie als Individuum sagen, oh, da bin ich aber ziemlich wütend geworden, das ist mir so ein bisschen peinlich im Nachhinein. Wenn Sie richtig hassen, dann ist Ihnen der Hass nicht peinlich. Und dann sind Sie im Nachhinein, stehen Sie zu Ihrem Hass, weil der Hass so eine Droge ist, eine emotionale Droge. Und wir haben schon auch ein bisschen Hass in der Welt. License to Hate ist die Formel von vielen mobilisierenden Politiken, die manche Leute als Rechtspopulismus bezeichnen. Und dieser License to Hate ist in der Welt. Hass ist eine legitime Art und Weise, sich zu äußern zu wollen. Und Hass hat immer etwas Vernichtendes. Und zwar eine Vernichtung, die Person, die diesen vernichtenden Impuls hat, in ihrem Gewissen unangetastet lässt. Das ist anders als bei der Wut. Und diese Phänomenologie ist, glaube ich, wichtig, um die affektive Lage des Augenblicks zu klären.
Keine Angst vor Wut, aber weniger Hass. Frau von Adercas, wie kriegen wir das hin? Es begegnet Ihnen ja wahrscheinlich auch in Ihren Seminaren.
Ja, in meinen Seminaren mache ich es tatsächlich so, dass ich den Menschen Möglichkeiten oder Methoden an die Hand gebe, wie sie sich zum Beispiel auch vor entgegengebrachter Wut schützen können, wie sie selber ihre Grenzen wahren können, wie sie für sich selber einen sicheren Raum kreieren können. All solche Themen gucken wir uns dabei an. Ich habe eben auch bei dem, was der Bude ausführte, gedacht, für mich gibt es tatsächlich auch noch so Mischformen, die, glaube ich, auch eine große Rolle spielen. Nämlich, wenn sich in die Wut Angst mit hineinmischt. Also wenn die Wut nicht in reiner Form ausgedrückt wird. Herr Bude hat es jetzt in Richtung Zorn und Hass ausgeführt. Ich glaube, dass wenn wir die Gefühle mischen und die Angst noch mit hineinmischen, schnell dieses Gefühl von Ohnmacht kommt und dann auch eine größere Heftigkeit, also zum Beispiel Cholerik drückt sich für mich an der Stelle aus oder auch Hysterie, wo so ein innerer Druck entsteht, der sich aufbaut, dass ich gehört werden muss mit dem, was mir jetzt so am Herzen liegt und dass damit eine so große Gewichtung und Energie in den Ausdruck kommt, Und das ist für mich aber nicht die reine Wut. Die reine Wut, die kann sehr klar sein, aber wenn die Angst mit hineinkommt, dann bin ich eigentlich damit beschäftigt, dass ich von dieser Angst angetrieben werde, mich eigentlich in Sicherheit bringen möchte, einen klaren Container schaffen möchte. Und die Wut, die fährt dann insofern hoch, dass sie dann nach außen zerstörerisch sich ausagiert oder ich eigentlich ja in der Lage wäre, auch Dinge um mich herum kaputt zu schlagen, um mein eigenes Leben zu retten.
Also das ist die ganze Problematik, die man in einer anderen Sprache, diese Problematik von Ideal-Ich, die sozusagen so als wütende Instanz in einem selber eine Rolle spielt, weil man im Grunde das Empfinden hat, seine Möglichkeiten zu verfehlen, keine Stimme hat in der Welt. Und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, was eigentlich passiert, wenn man das Empfinden hat, dass das, was ich zu sagen habe, von vornherein nicht zählt. Das ist vielleicht etwas, mit dem wir viel zu tun haben in der Gegenwartsgesellschaft.
Frau Frevert, wie passen eigentlich Wut und Demokratie, zivilisierte Demokratie zusammen? Wir gucken ja mal so ein bisschen elitär auf die, nicht? Die wütend sind und sich nicht beherrschen können.
Ich würde, bevor ich diese Frage versuche zu beantworten, noch mal ganz gerne auf die Unterscheidungen, die Phänomenologien, auf die Herr Bude vorhin verwiesen hat, zurückkommen und sagen, dass das natürlich auch eine historische Dimension hat. Wenn Sie sich Beschreibungen von Zorn, Wut, Ärger, Ressentiment allein nur im letzten Jahrhundert anschauen, dann sehen Sie, dass die Bewertung dieser Phänomene und auch die Beschreibung sehr, sehr unterschiedlich war. Also noch vor 100 Jahren hat man mit Wut eher so etwas wie Raserei verbunden. Es war dann immer ganz schnell an der Manie oder an der Hundswut. Also sowas wie ein Wutbürger wäre gar nicht denkbar gewesen, allein semantisch nicht denkbar gewesen. Und insoweit sehen wir schon, dass die Wut offenbar jetzt in den letzten Jahrzehnten durchaus immerhin gesellschaftsfähig geworden ist. Es ist als ein Aktivposten gerade für demokratische Bewegungen auch akzeptiert worden. Es wird nicht mehr sozusagen so negativ bewertet, wie das noch, sagen wir, Anfang des 20. Jahrhunderts der Fall gewesen ist. Gleichwohl, und da muss ich jetzt gar nicht so weit in die Geschichte hineingehen, sondern nur auf das Jahr 2017 verweisen, als es, ich weiß nicht, wer von Ihnen oder auch den Zuhörenden ein Fan des rheinischen Karnevals ist, aber es gibt einen ganz berühmten Wagenbauer, der heißt Jacques Tilly. Und Jacques Tilly taucht immer wieder mit Motiven auf, die irgendjemandem wahnsinnig auf die Füße treten. 2017 hat er auch jemandem oder einer Gruppe sehr auf die Füße getreten mit seinem Karnevalswagen. Da stand nämlich geschrieben und es wurde dann aber eben auch von den Formen her sehr expressiv, ja, ausformuliert. Bei zu viel Wut im Bauch ist die Demokratie, Entschuldigung, im Arsch. Und dieser Satz war gemünzt auf das, was im Oktober des vorangegangenen Jahres, also 3. Oktober ganz genau 2016, in Dresden passiert ist, als nämlich der damalige Bundespräsident und die immer noch jetzige Kanzlerin zum Tag der deutschen Einheit dort aufgetreten sind und Reden gehalten haben und eine Gruppe von wütenden Dresdnern oder auch angereisten Menschen aus der ganz rechten Ecke mit Trillerpfeifen und allen möglichen Verunglimpfungen auf sie losgegangen sind. Und dieses Verhalten einer Gruppe von Bürgern, die ihren Protest gegen das Establishment, gegen alles, damals hatten wir ja noch kein Corona, aber die Wut war mindestens genauso groß oder eher noch größer, lautstark kundgetan hat. Und da macht dieser Karnevalswagen ein ganz klares Statement, das schadet. Ein solches Verhalten schadet der Demokratie. Insoweit als Demokratie natürlich einerseits darauf beruht, dass sich alle, möglichst viele Menschen zu Wort melden, dass sie auch teilhaben an demokratischen Prozessen, an demokratischer Öffentlichkeit, sich zu Wort melden, sich zu positionieren, wie Frau von Adakas das vorhin genannt hat. Auf der anderen Seite muss diese Positionierung und diese Selbstartikulation in einer Weise stattfinden, dass sie das Gegenüber nicht in die Ecke drängt, beziehungsweise vernichtet, sagen Hass erfüllt, vernichtet, sondern es zu Wort kommen lässt und diesem Gegenüber auch ermöglicht, seine Position klar zu machen und darüber in einen sicherlich streitlustigen und streitbaren, aber immerhin noch einen Dialog, ein gemeinsames Sprechen einzutreten. Und viele dieser Wutäußerungen und der Formen, in denen auch Wut geäußert wird, jetzt in diesen Querdenker-Demonstrationen, aber auch vorher, sind nicht demokratietauglich, weil sie eigentlich Demokratie untergraben und ein Gespräch, ein Dialog, eine Auseinandersetzung im wahrsten Sinne des Wortes verhindern.
Herr Bude, Psychologen sagen, wer Wut unterdrückt, rutscht oft in eine Depression. Also auf die Proteste jetzt mal quer durch die Gesellschaft bezogen, heißt das, wir verhindern ein Stück weit auch diese Depression gerade, eben weil sich die Wut immer mal wieder Bahn bricht, vielleicht auch wirklich mal außer Kontrolle gerät, weil wir wütend sind?
Na, ich glaube, das glaube ich schon, was Frau Fegert gesagt hat, dass die Demokratie auch eine Schule der Affekte impliziert. Also, dass man sagt, wir müssen übergucken, wie wir affektiv stark miteinander umgehen können und was heißt das eigentlich. Ich würde nicht so weit gehen, dass das für jede Art von Affektäußerung an sich, dass sie Dialogbereitschaft mitkommunizieren muss, bedeuten muss. Also ich denke, auch was diese Tatortkommissar, sagen wir das mal, und Kommissarin mal etwas überspitzt, waren ja viele da ja dabei, jetzt nur um die Sache zu benennen, das war sicherlich nicht auf Dialog ausgerichtet. Und es war überhaupt nicht konstruktiv, es war eher zynisch. Allerdings, ich würde sagen, dürfen die schon machen. Die dürfen sich halt nur nicht wundern, dass das auch kritisiert wird, was sie gemacht haben. Ich will das nicht verbieten. Ich will auch nicht mich darüber stellen und sagen, ey, das dürft ihr gar nicht. Ihr dürft es schon, aber ihr müsst auch merken, dass es dann auch eine harte Kritik an euch gibt. Und dann Ulrich Mattes hat darauf reagiert, ein bedeutender deutscher Theaterschauspieler, und hat einem Tatortschauspieler mal gesagt, was Sache ist. Was fand ich dann wiederum gut, dass wir das dann sehen konnten, dass das für das Publikum thematisierbar wurde. Das fand ich eher demokratieförderlich, dass man sagt, also Ulrich Mattes und der Kollege aus Münster, da bin ich doch eher für Ulrich Mattes. Und das ist eine Klärung auch der Affekte im Sinne einer Affektschulung in der Demokratie. Denn Affektschulung heißt nicht, dass alle schon gleich geschult in ihren Affekten ihre Stimme erheben, sondern dass die Auseinandersetzung um diese Art und Weise, wie die Leute ihre Stimme erheben, selber wieder zur Zivilisierung der Affekte beitragen kann. Also ich finde, da können wir etwas mehr Affektivität auch erwarten in der Demokratie. Und es gehört ja sicherlich auch zu der Endphase der Regierung Merkel, dass die Dinge alle ein bisschen affektiver jetzt werden.
Aber darf ich da nochmal einen Einwand machen? Der Gestus dieser YouTuber ist doch ein sehr ähnlicher wie der, den ich bei einem mittlerweile schon wieder fast vergessenen Manifest für die offene Gesellschaft, das vor, weiß ich nicht, 3-4 Wochen mal durch die Presse ging, zum Ausdruck kam. Nämlich eigentlich zu behaupten, dass der Dialog, der Diskurs, das Reden, das gemeinsame Reden ja nicht in dem Sinne frei und vielfältig ist, so wie wir das jetzt hier uns auch wünschen, sondern dass es gelenkt ist, dass es gesteuert ist, dass es manipuliert ist, dass die Journalisten nicht mehr Klartext reden, sondern alle nur noch von Frau Merkel bezahlt werden, dass niemand mehr sich traut, eine andere Meinung zu verbringen und so. Also das wird ja damit auch immer wieder transportiert, diese Vorstellung, jetzt sage ich aber mal was und jetzt traue ich mich mal was, was alle anderen Leute nicht mehr machen, weil wir ja eine solche duckmäuserische Gesellschaft sind, wie wir sie vielleicht vor 200 Jahren schon mal gewesen sind und eigentlich das doch nie wieder werden wollten. Aber das ist doch, also das regt mich jetzt, da werde ich wütend, das regt mich wirklich unglaublich auf, dass dieser Popanz dort aufgebaut wird, gegen den man natürlich dann wunderbar und mit großem Aplomb und fantastischer Selbstwirksamkeit oder dem Gefühl der Selbstwirksamkeit angehen kann, sagen, und jetzt sage ich doch mal, ich meine dieses, und jetzt sage ich es doch mal, was man ja doch mal sagen sollte, das hört man ja genauso gut auch aus der radikal rechten Ecke, die auch so tut, als ob diese Gesellschaft ein Versäulter, ein Durchherrschter, Diskursraum ist, in dem sich nur noch Frau Merkel und ihre Adlaten bewegen können. Und das ist eher, das hat auch mit Wut nichts zu tun. Das ist das, was ich, das ist ein Begriff, den wir, glaube ich, heute noch nicht hatten, unter Ressentiment verstehe. Ein Ressentiment, was sich aus einem tiefsitzenden Groll gegen die Verhältnisse, gegen das Establishment, ganz klar gegen die da oben munitioniert, während ich, der ich dieses Ressentiment pflege, mich als nicht gesehen, nicht gespürt, nicht gehört, da unten auf jeden Fall empfinde oder positioniere. Und aus dieser Underdog-Stellung schieße ich jetzt mal ganz scharf auf die da oben und lasse meinen gesamten Groll, auch meine Wut, meine Minderwertigkeitskomplexe, wie auch immer, was sich da alles verbindet, ab. Aber das ist sozusagen das Unkonstruktivste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und in einer Demokratie, das hat schon Nietzsche gesagt, obwohl der nicht unbedingt eine Demokratie vor Augen hatte, wirklich fehl am Platz.
Also da stimme ich zu, das ist in der Tat das, und das ist vielleicht das eigentlich Gefährliche der Situation. Wir haben eine universelle Beleidigtheit. Alle Leute sind beleidigt, dass ihre Stimme nicht vernommen wird, dass sie nicht sagen dürfen, was sie sagen wollen. Und dann sagen, ja, aber du darfst doch sagen, du sagst es doch gerade. Und dann immer so eine Beleidigung, ja, du kannst ja, du redest ja sowieso immer, du musst mir nicht sagen, dass man nicht sagen darf, was man sagen darf. Und dies ist ein Problem, was wir in der Tat haben, und die ist nicht mehr milieumäßig zurechenbar, diese Beleidigtheit. Die gibt's in allen möglichen Milieus, von allen möglichen Leuten. Und das ist vielleicht fast so etwas wie eine Stimmung. Die Bereitschaft zum Beleidigtsein, weil man nicht gehört wurde, nicht ernst genommen wurde, weil die Lebenserfahrungen nicht zählen, weil man nicht die richtige Hautfarbe hat und was weiß ich nicht alles. Und das ist ein wirkliches Problem für die Demokratie. Demokratie ist nichts Gutes für allseitig beleidigte Subjekte.
Sie hören das SWR2-Forum zum Thema Wut und wie wir mit ihr umgehen sollen, mit dem Soziologen Heinz Bude, der Historikerin Ute Frevert und der Systemcoaching Friederike von Adelkast, die regelmäßig sogenannte Wutkraftseminare anbietet. Wir müssen zum Schluss kommen und ich will eine ganz einfache Frage stellen. Frau von Adelkast, was lernen wir in dieser Pandemie über unseren Umgang mit Wutgefühlen? Wofür ist Wut gut?
Das ist eine einfache Frage. Das ist spannend, dass Sie das so sagen. Ich glaube, wir lernen auf jeden Fall, dass es nicht dienlich ist, unsere Wut wild rauszuschleudern und unreflektiert anderen Menschen um die Ohren zu hauen. Wir lernen darüber, mehr Wahrnehmung dafür zu bekommen, was für uns stimmt und was für uns nicht stimmt. Und wir wachsen an der Stelle, wo wir uns einander neugierig zuwenden an der Stelle, wo vielleicht der eine oder andere sagt, hey, das stimmt für mich so nicht. Und wenn ich dann mit einer gesunden Neugier reagieren kann und sagen kann, ich verstehe das gar nicht, wie du damit umgehst oder warum das deine Sichtweise ist, kannst du mir da mehr zu sagen? Dann ist das für mich eine Möglichkeit, wirklich in Verbindung zu gelangen.
Frau Frevert, Frage auch an Sie. Was haben wir gelernt in diesem Jahr der Pandemie? Sind wir mit unserer Wut, mit unseren Wutgefühlen, mit der negativen Stimmung konstruktiver umgegangen oder ist das Gegenteil passiert?
Ich finde nicht, dass wir konstruktiv, also wir, wer ist wir? Also ich verbinde mit Wut, obwohl ich einerseits sehr positive Erinnerungen habe an die 70er, 80er Jahre, als ich auch sehr, sehr wütend war. Aber ich verbinde heute damit oft ein eher kindisches Verhalten, nämlich ein trotzig aufstampfendes Verhalten. So nach dem Motto, das stinkt mir jetzt aber und das muss ich doch jetzt bitte sofort ändern, ohne dass ich etwas, da kommt dieses Ohnmachtsgefühl rein, ohne dass ich etwas dazu kann. Das, denke ich, sollte die Pandemie uns gezeigt haben, dass wir nicht nur willfährige Bürger oder auch vertrauensselige Bürger sind, die auf ihre Regierung starren und sagen, die sollen es mal machen und die sind auch dafür da und die müssen das auch für uns tun, sondern dass wir selber konstruktive Lösungen, konstruktive Auseinandersetzungen mit dieser Krise haben und nicht Ressentiment geladen, als wir, die Bürger, die nichts können, während die da oben uns irgendwelche Sachen vorschreiben, die wir aber nicht möchten, nicht uns in diesem Verhalten dann auch noch wechselseitig auf die Schultern klopfen.
Es gibt viele Leute, denen geht es nicht so wahnsinnig gut und es gibt viele Leute, denen geht es relativ gut, auch in der Pandemie. Und ich glaube, Gefühle sind auch eine Möglichkeit, genau das zu sehen und eine Kultur der Affektzivilisation wächst auch an ihren nicht zivilen Affekten. Wenn wir uns dessen sicher sind, und das bin ich, kann das ruhig auch mal so sein.
Unerwünschtes Gefühl ist Wut für etwas Gutes, war das Thema heute im SWR 2 Forum mit der Pädagogin Friederike von Aderkas. Ihr Buch Wutkraft ist im Belz Verlag erschienen. Professor Heinz Bude, Soziologe an der Universität Kassel, und mit Dr. Ute Frevert, Historikerin und Professorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Ihr Buch zum Thema mächtige Gefühle, erschienen ist es im S. Fischer Verlag. Herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss und einen schönen Abend.